Da ist er wieder, der Natural Leadership Talk. Heute zu Gast Tetje Mierendorf. Tetje Mierendorf ist bekannt aus Film, Funk und Fernsehen, hat ganz viele tolle Sachen schon gemacht, zum Beispiel die in der Schillerstraße gespielt. Und was er auch gemacht hat, er hat in den letzten 2 Jahren 70 Kilo abgenommen. Wie er das gemacht hat, wie er seinen inneren Schweinehund bezwungen hat und wie viel Lebensqualität er dabei gewonnen hat, das erzählt er uns heute im Natural Leadership Talk. Und natürlich gibt er auch ein paar Tipps, wie wir selber besser auf uns achten können. Hallo und herzlich willkommen beim Natural Leadership Podcast. Der Podcast, der dir dabei hilft, der Mensch bzw. die Führungskraft zu werden, die du sein willst. Du bekommst innovative Ideen, praktische Tipps, jede Menge Impulse und neueste Informationen aus der Hirnforschung für deinen beruflichen Erfolg und deinen persönlichen Entwicklungsprozess. Mein Name ist Anja Niekerken und ich freue mich, dass du dabei bist. Heute zu Gast im Natural Leadership Talk Tetje Mierendorf, Schauspieler, Sänger, Moderator und Speaker. Am breiten Publikum bekannt geworden durch die RTL-Show Schillerstraße. Ob Theater, Musical, Film, Fernsehen oder die Speakerbühne, Tetje ist seit vielen Jahren etabliert und gut gebucht. 2015 nahm er dann radikale Designänderungen vor. Von der Höhe mal breite Optik hin zur schicken Sportvariante. Dazu schreibt er auf seiner Homepage: Wir haben unseren TTR mit Hilfe von Genetic Balance 40% schmaler gemacht, ohne dabei auf Größe zu verzichten. Wie und vor allem warum er rund 70 Kilo verloren hat und welche Konsequenzen dies für seinen gesamten Lebensentwurf hatte, genau darüber sprechen wir heute. Ich freue mich sehr, dass er heute Zeit gefunden hat. Tetje, herzlich willkommen im Natural Leadership Podcast.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich dabei bin.
Ja, ich freue mich auch riesig. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe ja jetzt schon ein bisschen was über dich erzählt und viele haben sicher auch schon deinen bewegenden Vortrag bei Gedankentanken online geschaut. Fangen wir doch damit mal an. Du warst ja auch in der gewichtigen Variante extrem erfolgreich. Was war der Auslöser für deine radikale Veränderung?
Es gab eigentlich mehrere Auslöser. Also ich muss ganz kurz einmal was von der Einleitung eben ein bisschen richtig stellen.
Na klar.
Die Schillerstraße lief bei Sat.1. Nicht, dass uns für die Senderverantwortlichen die Türen einrennen und sich beschweren. Aber gut, das sind ja Kleinigkeiten. Wer soll das noch mal sagen? Ist ja auch schon lange her. Ja, also ich hatte ja Erfolg als dieser große, dicke, lustige Typ und 2012 wurde dann meine Tochter geboren und im Jahr starb mein lieber Kollege Dirk Bach, den ich wiederum von RTL kannte, mit dem ich viel gemacht hatte, Freischnauze zum Beispiel. Oder ich hatte ja damals auf der Musicalbühne dann kein Pardon von ihm übernommen.
Ja.
Und das Heinz Wäscher, im Film damals gespielt von Heinz Schenk. Und der Tod von Dirk und wie gesagt die Geburt meiner Tochter waren so zwei Ereignisse, die 2012 auf mich einprasselten, die mich sehr zum Nachdenken gebracht haben. Also ich habe bis dahin so gelebt, als gäbe es keinen Morgen, habe irgendwie viel Schokolade und Süßigkeiten in mich reingestopft und Junkfood, keinen Sport gemacht, was hin zu einer Diabetesdiagnose führte bei mir. Und Bluthochdruck, was mich aber alles nicht davon abgebracht hat, so weiterzumachen wie bisher. Und das kreiste in meinem Kopf immer noch weiter herum und trotzdem brachte es mich nicht zur Umkehr, bis ich dann 2014 durch Zufall wirklich über so einen Lebenserwartungstest gestolpert bin im Internet. Und da musste man so allerlei Angaben machen zu seinem Lebensstil, Größe, Gewicht, ob man raucht, was für Medikamente man nimmt, beziehungsweise ob man Medikamente nimmt, wie viel man sich bewegt, ob es Krankheiten in der Familie gab oder ob man selbst schon irgendetwas erkrankt ist und so weiter und so fort. Und da kam bei mir als Ergebnis dann eben heraus, Alter, du hast noch 2 Jahre zu leben.
Oh.
Das mit einer 2-jährigen Tochter damals.
Mhm.
Das war natürlich ein Riesenschock, irgendwie diese Vorstellung, dass meine Tochter mit 4 Jahren dann halbweise sein sollte. In der darauffolgenden Nacht hatte ich dann einen Traum, da sah ich dann meine Tochter auf dem Fahrrad im Park von mir davonfahren und daneben lief dann meine Frau und daneben lief der Familienvater und das war nicht ich. Plakativer kann ein Traum ja eigentlich kaum sein.
In der Tat, ja.
Und ja, da bin ich morgens aufgewacht und wusste, ich will
Was glaubst du, braucht es mehr als nur den Wunsch, schlanker zu sein? Glaubst du, dass es eben so ein tieferes Warum, dass das Voraussetzung ist für eine Gewohnheitsänderung?
Definitiv. Also ich glaube, das Warum ist die absolute Voraussetzung. Also in dem Wort Motivation steckt ja das Wort Motiv. Es reicht also nicht der Wunsch, ach, ich müsste mal ein paar Kilo weniger haben. Das ist ja das erste Problem, das viele Leute haben, dass sie sich keine genauen Ziele setzen, sondern sie sagen sich so, ach, ich müsste mal ein paar Kilo weniger haben. Und ich sage den Leuten immer, nein, setz dir ein konkretes, messbares, nachprüfbares Ziel. Ich werde am 1. Oktober 99 Kilo oder was auch immer wiegen. Das geht ja selbst definieren, diese Ziele. Aber die dann ganz klar für sich eben festzuschreiben und nachprüfbar zu machen. Und den Wunsch abzunehmen haben ja ganz viele Leute, aber es spielen eben eine Menge Faktoren. Und die meisten Leute versuchen dann irgendwie ganz eifrig und blind auf das Ziel zuzulaufen und wollen mit dem Kopf durch die Wand und fangen irgendeine strenge Diät an und sind dann ganz, ganz willens, auch was zu verändern und schwören dann aufs Leben ihrer Eltern und sind dann am Anfang auch hochmotiviert, aber verlieren nach einiger Zeit dann auch wieder den Willen und rutschen dann in alte Muster zurück. Und das habe ich ja auch dutzende Male durchgemacht. Und diesmal bin ich aber nicht wirklich mit dem Kopf durch die Wand, sondern habe halt versucht, den Feind von mehreren Seiten anzugehen. Und mir war klar, da ich ja alles wusste, wie man abnimmt und wie man Sport macht, wie man Kalorien reduziert und das nicht gefruchtet hatte, war mir klar, schon ziemlich früh, es muss irgendwas mit dem Kopf zu tun haben. Es muss irgendwas im Herzen, in der Seele sein, was mich dazu bringt, so dick zu sein. Ja, nicht nur der Vorgang des Essens, es ist ja auch das Dicksein an sich. Es ist ja wirklich ein ganz, um das Wort nochmal zu bemühen, plakativer Schutzpanzer, den ich mir da angefressen habe. Und so habe ich mir dann halt wirklich Gedanken über mich selbst gemacht und mich auf eine Parkbank gesetzt und fing an, über mein Leben nachzudenken. Ich wollte ja Psychotherapie machen, aber es war einfach nichts zu kriegen. Und dann war ich in einer Adipositas-Klinik, die sich spezialisiert hat auf fettleibige Menschen. Und die wollten mich gleich operieren. Da habe ich gedacht, na gut, das ist eine Symptombekämpfung, aber das behebt ja nicht das eigentliche Problem. Da habe ich mich halt wirklich hingesetzt und mir Gedanken über mich und mein Leben gemacht. Das, was die wenigsten Menschen und ich ja genauso wenig für sich selbst tun. Und da habe ich wirklich mal überlegt, was hat mich eigentlich zu dem gemacht, was ich bin? Und dann bin ich halt darauf gekommen, dass ich diese Rolle des Dicken immer gespielt habe und so meinen Platz in der Gesellschaft hatte. Also ich hatte einen 4 Jahre älteren Bruder, der immer sehr erfolgreich im Fußball war, und ständig wurde ich an ihm gemessen und mit ihm verglichen, was ich gehasst habe. Ich keine eigene Identität hatte, sondern immer nur der kleine Bruder von war. Und irgendwann habe ich dann die Idee gehabt, wenn ich dick bin, erwartet man keine sportlichen Höchstleistungen von mir. Und die Vergleiche hören auf und das hat wunderbar funktioniert. Und so habe ich dann meine Rolle als Dicker bekommen. Und die habe ich dann gespielt, nicht nur im Fußball, womit ich dann natürlich sehr schnell aufgehört habe, sondern im ganzen Leben. Ich war immer außen vor, habe mich aus Wettbewerben rausgezogen und die Rolle des lustigen Dicken gespielt. Und jetzt gemerkt, das bin ich doch überhaupt nicht. So habe ich dann festgestellt, dass eben auch ganz andere Charakterzüge in mir zum Vorschein kamen, als dann eben die Kilos verschwanden. Ich rede hier in einer Tour, es tut mir leid.
Nee, alles klar, also so alles gut. Ich bin da schon eisenhart, ich würde dich dann zwischendurch auch unterbrechen. Also ich finde das extrem interessant, weil gerade die meisten Leute ja genau wie du sagst, grundsätzlich wissen, wie es geht. Ne? Gesunde Ernährung, Sport, nicht rauchen, keinen oder möglichst wenig Alkohol. Und die Frage ist doch, warum kommen so wenig Menschen tatsächlich ins Tun? Warum wird nicht umgesetzt? Was meinst du?
Ich glaube, es liegt daran, dass diese ganzen Muster, die über Jahrzehnte ja in uns gewachsen sind, so fest verankert sind, dass es extrem schwer ist, die zu durchbrechen. Also viele Leute fragen mich, ja, sag mal, wie lange hast du denn gebraucht für deine Gewichtsreduktion? Und da geht mir immer schon so ein bisschen der Kamm hoch. Wenn ich irgendwo ein Bewerbungsgespräch habe in einem Betrieb, frage ich doch auch nicht als erstes, sagen Sie, wie lange dauert es denn, bis ich hier Chef bin? Das ist die absolut falsche Frage. Yeah. Denn es ist eine Aufgabe, die niemals aufhört. Es ist ein lebenslanges Werk, was wir da vor uns haben. Unser Körper will jeden Tag gepflegt werden. Wir müssen uns jeden Tag drum kümmern. Wir können auch nicht mit dem Auto durch die Gegend fahren und es 20 Mal an die irgendwo gegen die Wand setzen und dann sagen, ja, wie lange dauert es, bis es wieder repariert ist. So ist es mit unserem Körper ja genauso. Wir müssen gut mit ihm umgehen. Und diese Muster zu durchbrechen, das ist eine der Aufgaben. Und das habe ich so geschafft, indem ich mir erstmal ein Kompetenzteam an Ärzten zusammengesucht habe, die mich alle untersucht haben, damit ich keine Argumente mehr habe, keinen Sport zu machen. Ich habe meine Gelenke checken lassen, mein Herz checken lassen, meinen Hormonstatus und so weiter und so weiter. Und die haben alle grünes Licht gegeben. Da wusste ich, okay, ich kann alles machen. Ich habe einen Personal Trainer gesucht und ich habe mir eine Regel gesetzt. Du musst jeden Tag ins Fitnessstudio gehen und dich umziehen. Ich habe nicht gesagt, ich muss jeden Tag Sport machen, sondern ich habe nur gesagt, jeden Tag in Sportklamotten ins Fitnessstudio.
Ja, das finde ich spannend.
Jedes Mal, wenn ich da war, wusste ich, dann kann ich auch Sport machen, wenn ich schon mal da bin. Aber so durch diesen Trick, durch diesen kleinen Umweg im Gehirn, war nicht sofort dieses, oh mein Gott, ich muss zum Sport, sondern mein Körper und mein Gehirn wussten, ah, okay, ich gehe da hin, treffe vielleicht nette Leute, ich muss ja nichts machen, ich bin ja zu nichts verpflichtet. Das war eine gute Sache. Und ich habe bisher kein einziges Mal ausgelassen. Also ich gehe nach wie vor jeden Tag zum Sport und es hat etwa ein Jahr gedauert, bis das Ganze so zur Selbstverständlichkeit geworden ist, dass ich wirklich keinen einzigen Tag mehr ohne Sport sein möchte. Ich bin mittlerweile in dem Zustand, dass daraus eine Leidenschaft geworden ist und es mir wirklich schlecht geht. Klingt total albern und blöd, aber es geht mir wirklich schlecht, wenn ich einen Tag keinen Sport machen kann. Mein Körper verlangt es, mein Geist verlangt es und es hat für mich mit Hygiene zu tun. Und ich nehme immer das Beispiel mit dem Zähneputzen. Ich habe auch nicht jeden Abend irgendwie, wenn ich todmüde auf dem Sofa bin, mich noch hochzuquälen, Zähne zu putzen. Aber ich mache es. Ich stelle es ja gar nicht in Frage. Es gehört nun mal zum Alltag dazu. Und so ist es mit dem Sport auch. Ja. Ich stehe manchmal um 5:30 morgens auf. Für einen Künstler nicht gerade so die beste Zeit. Aber ich stehe halt lieber sehr früh auf und mache meinen Sport, als dass ich darauf verzichten müsste. Und man muss ja nicht so hardcore-mäßig jeden Tag wirklich zum Sport gehen, wie ich 1,5 Stunden oder 2 Stunden. Man kann ja ganz klar mit 20 Minuten anfangen. Das würde ja am Tag schon reichen. Oder dreimal die Woche eine Stunde machen. Das reicht ja schon. Das ist ja mehr, als die allermeisten Menschen überhaupt an Sport machen.
Ja, das stimmt. Ich möchte noch mal auf eins zurückkommen. Du hast vorhin was gesagt, dass du dir ein Kompetenzteam zusammengestellt hast. Das interessiert mich doch sehr. Meinst du oder glaubst du, dass es wichtig ist, sich da kompetente Hilfe zu holen? Weil die meisten Leute, die ich so kenne, die gehen hin, kaufen sich vielleicht die Men's Health oder die Frauen vielleicht Fit for Fun oder die Brigitte und dann gehen sie Attacke los. Glaubst du, dass es wichtig ist, dass man wirklich auch kompetente Menschen an der Seite hat, die da sagen, so pass mal auf, so und so und jetzt mal hoch den Hintern?
Definitiv. Also die Men's Health ist eine wunderbare Zeitung, in der ich übrigens diesen Monat drin bin.
Ach Quatsch.
Nein, aber es ist wirklich eine gute Zeitung. Also es ist natürlich irgendwie für große Jungs und so, gar keine Frage. Aber solche Zeitungen sind toll und auch, was in vielen anderen Sachen steht, also auf die Brigitte-Diät und so. Okay, das ist auch nicht alles unbedingt Humbug, aber das fasst das Problem ja auch nicht an der Wurzel an. Ein Kompetenzteam ist insofern wichtig, als dass man richtig die ganze Sache angeht von der richtigen Seite, weil viele Leute sind hochmotiviert und übertreiben es dann beispielsweise mit dem Sport und machen sich kaputt und tragen gesundheitliche Schäden davon, verlieren schnell die Motivation, bleiben nicht am Ball, werden wieder dick. Und vorbei ist die ganze Euphorie schon wieder. Ja. Das ist einfach schade. Und mein Trainer hat mich immer gebremst und gesagt, hey, langsam, mach nur so viel, dass du auch den Spaß am Sport behältst. Wichtig ist, dass du deine Sportart findest, wo du gerne hingehst. Und das ist bei den Ärzten genauso. Also ich muss mir ja ein Kompetenzteam suchen, wenn ich irgendwie eine Übung immer wieder falsch mache und mir dabei den Rücken kaputt haue oder das Knie kaputt haue, falle ich wieder lange Zeit aus und kann nichts machen. Darum halte ich das für so wichtig. Und dann kann man ruhig mal die 80 bis 150 Euro, die so eine Trainerstunde kostet, investieren. Das ist auch nicht mehr als ein Handwerker kriegt. Und wenn man das einfach mal gegenrechnet, also ich kriege ganz oft das Argument zu hören, ja, das kostet alles so viel Geld, dann denke ich so, Mann, Leute, ihr kriegt sofort etwas zurück. Geld kommt wieder, Gesundheit und Lebenszeit nicht. Es ist nicht so, dass wir am Ende unseres Lebens, wie bei einer Bonuskarte, dann irgendetwas gutgeschrieben bekommen. Es kommt ja nicht irgendwie ein Engel zu uns, der sagt, pass auf, normalerweise würdest du jetzt sterben, aber weil du so viel Sport gemacht hast, schenke ich dir noch 4 Jahre. So ist es ja nicht.
Nee, das stimmt.
Sondern die ganze Lebensqualität währenddessen, die verbessert sich ja schon schlagartig. Die Fitness wird besser, alles geht leichter von der Hand. Ich schlafe weniger, ich investiere ja gar nicht mehr Zeit. Ich schlafe weniger, weil mein Schlaf erholsamer ist. Ich bin fitter, wacher, kann mir Sachen viel besser merken. Ich habe noch nie irgendjemanden erlebt, der irgendwie morgens ins Büro kommt und völlig niedergeschlagen und müde und matt ist, weil er Sport gemacht hat. Das gibt's einfach nicht. Mhm. Und man bekommt ja sofort etwas zurück und man hat ja auch eine längere Lebenszeit. Und der Punkt ist ja, dass man auch im Alter dann nicht unbedingt weniger Geld für Medikamente ausgeben muss, wenn man krank ist. Ich glaube nicht, dass die Krankenkassen spendabler werden.
Mhm. Ja, das stimmt. Das stimmt, da hast du recht.
Und wenn man jetzt nicht irgendwie das Geld investiert, dann muss man später umso viel mehr dafür bezahlen. Mhm. Das, was wir jetzt an Zeit und Geld einsparen, das müssen wir nachher um ein Vielfaches zurückzahlen, wenn wir krank sind.
Ja, oder eben auch umgekehrt. Ne? Das, was wir jetzt in unseren Körper investieren, das kriegen wir nachher um ein Vielfaches auch wieder raus. Ne?
Richtig.
Viele Führungskräfte und Menschen, die so unter hohem Druck arbeiten, die finden ja angeblich oft die Zeit nicht, die Energie, noch was für sich zu tun. Und ich meine, du hast ja nun auch keinen Beruf, hast ja eben auch angedeutet, der für so ein regelmäßig entspanntes Leben steht. Wie kriegst du das immer wieder hin, mal abgesehen davon, dass du heute viel Spaß am Sport hast? Wie hast du es am Anfang immer wieder hingekriegt, dich aufzuraffen und es trotzdem zu tun, trotz deines Arbeitsalltags?
Ja, das Aufraffen, also die Leute sehen ja immer so einen Riesenberg Sport vor sich. Und das ist ja auch schon mal so ein Fehler, dass die irgendwie gleich denken, wenn jemand mit Fußball anfängt, beginnt Fußball zu spielen, hat er gleich die Champions League, oh Gott, wie soll ich denn mit Ronaldo mithalten? Wie soll ich denn ein Manuel Neuer werden? Ich möchte Torwart sein und so weiter. Ist ja toll, solche Vögel dann zu haben, aber darum geht's ja gar nicht. Es geht ja darum, erstmal zu gucken, okay, ein Ballgefühl zu bekommen, wie sieht ein Fußball überhaupt aus, da muss hinter diese Linie. Und so habe ich am Anfang einfach ganz leicht angefangen, immer wieder ein bisschen an meine Leistungsgrenzen zu gehen, auszutesten, besser zu werden, erstmal eine Bestandsaufnahme zu machen. Und ich bin ein Trüffelschwein geworden, was Bewegung im Alltag angeht. Ich mache die meisten Wege zu Fuß oder mit dem Fahrrad in der Stadt. Der Zeitaufwand, den ich da mehr brauche, der ist gar nicht so groß in einer Stadt wie Hamburg.
Nee, das stimmt.
Oder in Köln kann man auch alles Mögliche zu Fuß machen. Alle Leute reden über Dieselverbote und so weiter und so fort. Und ja, Autoindustrie, aber keine Sau macht sich Gedanken darüber, mal das Fahrrad zu nehmen. Das ist überhaupt keine Option in diesen ganzen Diskussionen. Mhm. Das macht mich irgendwie so ein bisschen fassungslos. Oder einfach mal wieder zu Fuß zu gehen. Wenn ich in Hamburg irgendwie unterwegs bin, eine halbe Stunde zu Fuß gehe, gucken mich die Leute mit großen Augen an und sagen, hey, das kann ich, du bist zu Fuß, ist irgendwas nicht in Ordnung? Oder? Und dann sage ich so, das ist die normalste Fortbewegung, die wir haben, normalste Fortbewegungsart, die der Körper kennt. Und viele Leute sagen auch so, ja, du rutschst ja von einer Sucht in die nächste, du hast früher ganz viel gegessen und jetzt bewegst du dich jeden Tag. Und dann sage ich so, ja, der Körper wurde doch gebaut, um sich zu bewegen. Weil der Körper wurde auch gebaut, um zu atmen. Ist Atmen eine Sucht? Ja, nach der Definition ja. Dann ist Bewegung meinetwegen auch eine Sucht. Kann sein. Aber ich gehe nur noch Treppen. Ich benutze keine Aufzüge mehr. Wenn ich irgendwie Wasserkisten oder Einkäufe zu schleppen habe, dann trage ich die hoch. Wir wohnen im dritten Stock. Und ich denke so, ja, wunderbar, wieder eine Fitnessmöglichkeit mehr. Wenn ich jeden Tag Sport mache, dann stinkt der Schweiß ja auch nicht mehr so, ist nicht mehr so eklig. Das heißt, selbst wenn ich mal schwitze, nach ein paar Minuten ist der Schweiß wieder getrocknet, aber auch nicht dreckig. Es ist ja fast reines Wasser, was da rauskommt, wenn ich täglich mich entgifte. So, und wie gesagt, ich gehe diese Wege zu Fuß. Ich benutze keine Rolltreppen, keine Aufzüge. In Kaufhäusern muss ich immer das Treppenhaus erstmal suchen. Und löse oftmals Alarm aus, weil es überhaupt nicht vorgesehen ist, dass jemand die Treppen gehen wird. Ich werde dann noch komisch angeguckt. Und wir sind ja so bequem geworden, es ist so selbstverständlich geworden. Aber man kann ja ganz einfach anfangen. Man kann ja einfach mal eine Haltestelle vorher aussteigen und den Rest zu Fuß gehen. Und so steigert man sich immer mehr, immer mehr. Und jemand, der sagt, er hat keine Zeit und keine Energie, um Sport zu machen. Wie gesagt, wir reden von 20, 30, 40 Minuten am Anfang. Dem sage ich, okay, der durchschnittliche Deutsche guckt 223 Minuten Fernsehen am Tag.
Oh, das ist viel.
Kannst du davon nicht 20 Minuten abknapsen und ein paar Übungen machen? Wenn du sagst, du hast kein Geld, kauf dir für 5 Euro Widerstandsbänder. Die sind immer wieder im Angebot in irgendwelchen Discountern. Kauf dir ein kleines Handelsset für 10 Euro, wenn du nicht ins Fitnessstudio YouTube 100.000 Videos, wo du mit deinem eigenen Körpergewicht Übungen machen kannst. Geld ist wirklich nicht das Argument. Zeit auch nicht.
Ja, das ins Tun kommen ist immer das Thema, ne? So, und das Erste, ich stelle das auch immer wieder fest, auch bei Führungskräften, das Erste sind immer Ausreden, ne? So, dass immer erstmal gesagt wird, nein, ich habe da ja gar keine Zeit zu, weil. Ja. Und das ist häufig ein Thema. Was waren deine Ausreden am Anfang?
Ach, alles Mögliche. Aber ich habe mich da ja eben überlistet, wie gesagt, mit diesem Kompetenzteam, dass ich eben wusste, okay, hier hast du das alles schwarz auf weiß, hier hast du deine Befunde. Es spricht wirklich nichts dagegen, dass du mit Sport anfängst.
Ja, das ist
ich für alles. Schlauer Weg. Ich war Weltmeister. Ja, Entschuldigung.
Ich sag, das ist ein schlauer Weg, sich da so ein Kompetenzteam, also so sich selber die Ausreden abzugraben, ne?
Ja, absolut. Und ich war Weltmeister im Ausreden erfinden. Also ich habe da alles mit. Das ging ja schon im Schulsport los. Da habe ich ja angefangen, Asthma zu simulieren, damit ich nicht am Schwimmunterricht teilnehmen musste.
Oha.
Ich mich dann auch für meinen Körper geschämt habe. Und das waren alles so Sachen irgendwie, die mich dann auch in den Diabetes gebracht haben. Gar keine Frage. Denn ich habe mich nicht bewegt. Ich habe viel Schokolade gegessen. Und das dann als Ausrede auch benutzt. Nein, ich könnte ja unterzuckern, also bewege ich mich lieber gar nicht.
Ich habe in der Einleitung erzählt, dass du auch, also dass du Genetic Balance genutzt hast. Magst du da ein bisschen was drüber erzählen? Was ist das genau?
Ja, also das war jetzt ein Werkzeug von vielen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich ganz streng jetzt diese Diät verfolgt hätte. Das habe ich so auf der Homepage, ja. Das ist ein Verfahren, bei dem ein Gentest gemacht wird und festgestellt wird, was man für ein Stoffwechseltyp ist. Also bei diesem Gentest werden verschiedene Gene isoliert, anhand derer man feststellen kann, ob man eher ein Ackerbautyp ist, sprich ein Kohlenhydratverwerter, ein Jägertyp, sprich Proteinverwerter, Fettverwerter. Oder ob man ein Mischtyp ist. Und bei mir kam eben heraus ein Mischtyp, das heißt die Zusammensetzung dieser drei Makronährstoffe, Proteine, Fette und Kohlenhydrate, sollten in einem bestimmten Mischungsverhältnis zueinander stehen. Außerdem hat der Test noch herausgekriegt, durch welche Sportintensitäten ich am besten abnehme. Sprich, also ich spreche am besten an auf eine Kalorienreduktion und muss gar nicht so wahnsinnig viel Sport machen. Und da kann man halt verschiedene Dinge analysieren. Aber das war, wie gesagt, nur ein Werkzeug von. Also es ist jetzt nicht so, dass ich nach dieser Methode komplett alles verloren habe. Nicht, dass die Leute sich jetzt darauf stürzen. Also ist eine gute Sache, ist eine Sache. Ich bin nach wie vor überzeugt davon. Aber das allein reicht halt auch noch nicht. Ich finde halt die psychologische Komponente viel wichtiger und viel entscheidender.
Das wäre jetzt die nächste Frage. Was noch?
Ja, denn die wichtigste Sache ist ja eben das Mindset, um dieses Wort zu bemühen, richtig hinzukriegen. Also dafür zu sorgen, dass eben die Voraussetzungen im Kopf geschaffen werden. Das finde ich halt ganz wichtig. Und das, denn man wird ja sich immer wieder diesen Fettpanzer anfressen, wenn der die Funktion beispielsweise hat, mich als Person zu definieren oder eben vielleicht auch traumatische Erlebnisse, die oftmals ja hinter so einem Übergewicht stecken, zu verarbeiten. Für viele Leute ist das Essen ja eine Kompensation von irgendwelchen psychischen Defiziten, die da sind, von psychischen Problemen, die sie vielleicht ohne Essen nicht lösen können. Mir wurde ja am Anfang dazu geraten, eine Magen-OP zu machen.
Da bin ich
ein bisschen mehr informiert darüber. Und da habe ich dann herausgefunden, eben, dass das Suizidrisiko bei operierten Magenbypass-Patienten 10-fach erhöht ist. Was einfach damit zusammenhängt, dass die Leute eben durch das Essen nicht mehr das kompensieren können, was sie all die Jahre getan haben. Wenn der Magen eben nicht mehr die Mengen aufnehmen kann, und bei Problemen im Alltag eben dieses Ventil nicht mehr da ist, kommen viele Menschen damit eben nicht mehr zurecht und haben eine 10-fach erhöhte Suizidgefahr. Und das finde ich dramatisch. Das ist ja ein Beweis, dass irgendwie die psychologische Betreuung anscheinend noch absolut defizitär ist.
Ja, das war der erste Teil des Interviews mit Schauspieler, Speaker und Musicaldarsteller Tetje Mierendorf. Den zweiten Teil hörst du schon morgen in der Montagsmotivation vom Natural Leadership Podcast. Es lohnt sich auf jeden Fall. Teti gibt auch noch ein paar Tipps, wie er selber das geschafft hat. Seine Tricks verrät er uns. Und er verrät uns auch noch, welche Bücher er gerade liest, beziehungsweise welche Bücher ihn auch in puncto Abnehmen bewegt haben. Hör auf jeden Fall morgen wieder rein. Es lohnt sich. Mein Name ist Anja Niekerken. Ich freue mich, wenn du morgen auch wieder dabei bist. Tschüss, bis dann.